Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt. In 2 Wochen fahren die Nonnen von Goldenstein nach Rom zu ihrem obersten Chef. Ob es zu einer persönlichen Begegnung mit Papst Leo dem 14. kommt, steht in den Sternen. Es wäre ihr Herzenswunsch. Schwester Bernadette hätte ihm einiges mitzuteilen, wie sie mir kürzlich verraten hat. Ich werde die Ordensschwestern auf dieser besonderen Reise begleiten dürfen und berichten, ob ihr Wunsch erhört wird, das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zu treffen, seines Zeichens Stellvertreter Christi auf Erden und nicht nur in Glaubensfragen, sondern auch in sämtlichen innerkirchlichen Belangen die letzte irdische Instanz. Davon abgesehen haben die betagten Frauen aus meiner Sicht längst Kirchengeschichte geschrieben. Denn ihnen ist etwas gelungen, das meines Wissens einzigartig ist. Sie haben sich erfolgreich ihrer Vertreibung aus ihrem Kloster widersetzt. Das ging nicht ohne Kämpfe und ohne Konflikte, für die es MitstreiterInnen brauchte. Eine von ihnen ist heute im Dunkelkammerstudio zu Gast. Es handelt sich um die renommierte Medienanwältin Dr. Maria Windhager. Wir reden gleich, warum und auf welche Weise sie den Nonnen von Goldenstein zur Seite gesprungen ist. Erlauben Sie mir vorab ein paar Sätze in eigener Sache. Vergangene Woche habe ich Schwester Bernadette, Schwester Rita und Schwester Regina in ihrem Kloster besucht, um ein Versprechen einzulösen. Es hat mit dem Buch zu tun, das ich über ihre Geschichte geschrieben habe und das vor rund 4 Monaten erschienen ist. Dafür haben wir, wie hier in der Dunkelkammer bereits besprochen, einen Verlag gegründet, die Edition Lauter. Wir, das sind Michael Nickbasch, Stefan Lasnik, Stefan Kaltenbrunner, Johannes Weiringer und ich. Nicht mit uns, so heißt das Buch über die Nonnen, das nicht nur für mich als Autorin, sondern für uns alle ein spezielles Werk ist. Zum einen, weil es das erste in der Edition Lauter ist. Zum anderen haben wir einen Satz auf die Titelseite gedruckt, der das erwähnte Versprechen formuliert. Pro Buch geht 1 Euro an die Schwestern, steht da in einem großen roten Button. Nun haben wir abgerechnet, 5.000 Euro sind zusammengekommen. Diesen Betrag habe ich den Nonnen von Goldenstein vergangene Woche mit einem symbolischen Scheck überreicht. Für mich war das ein willkommener Anlass, die Ordensschwestern in Elsbeten zu besuchen und wieder einmal ein paar Stunden mit ihnen zu verbringen. Wie geht es Ihnen? Nun, ihr Alltag in der Klausur hat sich eingespielt. 2 rumänische Frauen, die sich in der 24-Stunden-Betreuung abwechseln, gehören mittlerweile zur klösterlichen Wohngemeinschaft. Die Nonnen haben mich lange in ihrem Garten herumgeführt. Schwester Rita und Schwester Regina haben in den Tagen zuvor Moos und Efeu von den Bäumen gekratzt und verdorrtes Gestrüpp ausgerissen. Im Wandelgang des Klosters stehen Töpfe mit Kräutern herum, die sie demnächst einsetzen werden. Die Hochbeete sind gejätet, überall sind Narzissen aufgegangen, der Kirschbaum steht in voller Blüte. Es war die reinste Freude mitzuerleben, wie die Klosterfrauen dabei sind, ihren Garten, der während ihrer Abwesenheit verwildert ist, Stück für Stück wieder in Besitz zu nehmen. Mein Eindruck war, sie sind in ihrem alten Zuhause jetzt wirklich angekommen. Es mehren sich die Tage, an denen sie ganz unter sich sind, so wie früher. Ab und zu unternehmen sie kleine Ausflüge, etwa nach Maria Plein, um Weihrauch zu kaufen. Die Pensionen für Schwester Regina und Schwester Bernadette und das Pflegegeld sorgen für ein regelmäßiges finanzielles Auskommen und decken auch die Kosten für die 24-Stunden-Betreuung. Die Spenden, die in den ersten Monaten überlebenswichtig waren, sind zurückgegangen, nicht zuletzt wegen der Konflikte mit dem ehemaligen Betreiber ihres Instagram-Accounts, über die ich gleich mit Frau Windhager ausführlicher sprechen werde. Doch das ist insofern nicht weiter schlimm, als der Alltag der Nonnen inzwischen auf einer soliden finanziellen Basis steht. Die 5.000 Euro aus den Buchverkäufen haben sie trotzdem sehr gefreut. Es sind ihnen auch gleich ein paar Ideen gekommen, wie sie das Geld verwenden könnten. Schwester Bernadette hätte gerne einen Wäschetrockner. Schwester Rita möchte das Glashaus im Garten reparieren lassen, Pflanzen kaufen, vielleicht ein paar Gartengeräte anschaffen. Mal sehen, was sich alles ausgeht und worauf sich die Nonnen letzten Endes einigen. An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die das Buch nicht mit uns gekauft haben und auf diese Weise ihren Beitrag zur 5.000-Euro-Spende geleistet haben. Nach der Buchpräsentation im vergangenen Dezember haben wir und die Kulisse Wien, wo die Veranstaltung stattgefunden hat, schon einmal 3.600 Euro an die Nonnen überwiesen. Die Spende aus den Bucherlösen ist jetzt noch dazugekommen. Apropos Buch, diesbezüglich gibt es eine Neuigkeit, die zumindest für mich sehr aufregend ist. Am 27. Mai erscheint Nicht mit uns als Paperback im Deutschen Kösel Verlag. Dieser gehört zu Penguin Random House, der weltweit größten Publikumsverlagsgruppe. Für diese neue Auflage habe ich die Geschichte der Nonnen von Goldenstein um einige Kapitel ergänzt, um sie gewissermaßen auf den letzten Stand zu bringen. Den Link zur Verlagsseite stelle ich in die Shownotes. Und nun geht es ins Studio zu meinem heutigen Gast. Frau Dr. Maria Windhager, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Unter den MedienanwältInnen dieses Landes haben Sie einen herausragenden Ruf. Mit welchen Fällen haben Sie denn in Ihrer Kanzlei alltäglicherweise so zu tun?
Also ich bin sehr spezialisiert tätig, vor allem im Medien- und Äußerungsrecht, aber auch im Bereich Schutz von Persönlichkeitsrechten. Das ist mittlerweile eine Spezialisierung von mir. Also das ist mehr geworden. Klassischerweise auch Hass im Netz, alles was dazugehört. Das ist auch ein Bereich, der sich enorm entwickelt hat und immer mehr Aufmerksamkeit erfordert. Aber natürlich auch Urheberrecht, ein bisschen Rundfunkrecht, so alles was mit Kommunikationsfreiheiten zu tun hat und mit ihren Begrenzungen. Auch zum Beispiel die Kunstfreiheit. Auch mit ihren Begrenzungen. Also in diesem Äußerungsbereich bewege ich mich tagtäglich.
Also spezialisiert, aber trotzdem auf einem weiten Feld unterwegs. Welche Fälle sind Ihnen denn besonders im Kopf geblieben? Welche waren vielleicht auch medial die aufsehenerregendsten?
Oh, das ist schwierig. Also ich muss dazu sagen, dass meine Spezialisierung bedingt, dass wir fast mit allen in den Medien, mit allen Fällen in den Medien sind. Also alle Fälle auch unter großer öffentlicher Beobachtung stattfinden. Und insofern tue ich mir auch relativ leicht, weil ich auch darüber sehr weit berichten kann und sprechen kann. Also normalerweise unterliegen wir ja der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht. Aber so können wir auch sehr viel über unsere Fälle erzählen, weil das ohnehin auch quasi in den Zeitungen steht. Und die wichtigsten Fälle ist eher eine Frage, wie weit man jetzt irgendwie zurückgehen möchte in der Vergangenheit. Da gab es zum Beispiel die Fälle von den Holocaust-Überlebenden, die sich gegen eine sehr beleidigende, herabwürdigende Berichterstattung zur Wehr gesetzt haben. Es war einer meiner absoluten Highlights, die bis vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu vertreten. Also wir sind eine hochstreitige Kanzlei und fechten Sachen wirklich aus. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, auch ein Stück weit zur Rechtspolitik auch beizutragen, um wichtige gesellschaftspolitische Themen einfach auch in den Gerichtssaal zu bringen und um da auch Positionierungen zu erzwingen, die für uns dann für die Weiterarbeit und für die Orientierung sehr wichtig sind.
Das heißt, indem Sie Fälle an höchster Stelle gewinnen, ändern Sie auch die Judikatur?
Ja, genau. Oder auch nur, gar nicht unbedingt auch immer nur gewinnen, sondern einfach entscheiden.
Klären.
Also, dass man überhaupt eine Klärung hat und weiß, wie da die Positionierung genau ausschaut. Das kann unter Umständen auch hilfreich sein, wenn man verliert.
Und welche Fälle schwirren Ihnen aktuell im Kopf herum?
Naja, derzeit arbeiten wir im Bereich des Urheberrechtsschutzes, im klassischen Bereich des Bildnisschutzes. An einigen Fällen fällt mir jetzt gerade ganz aktuell ein, eine Entscheidung von den Omas gegen rechts, gegen den stellvertretenden Landeshauptmann und FPÖ-Parteiobmann in Oberösterreich, Heimbuchner. Den haben wir zum Beispiel heute verloren in erster Instanz mit der Begründung, dass er gar nicht passiv legitimiert sei. Da geht es darum, dass es einen Account gibt, der auf den Namen Manfred Heimbuchner geführt wird, wo aber er jetzt sehr darum gekämpft hat, nicht persönlich zur Verantwortung dafür gezogen werden zu dürfen, sondern zuständig sei dafür nur die Landespartei FPÖ. Das finde ich sehr interessant. Bei einem namentlichen Account, der mit dem Landesparteiobmann wirbt und wo er auch persönlich ihm aufscheint, dann hören zu müssen, ich habe aber persönlich nichts damit zu tun.
Sie wirken nicht sehr geknickt und haben jetzt gesagt, erste Instanz, das heißt, aufgeben ist noch nicht das Thema.
Nein, also ich bin der Meinung, dass das eine falsche rechtliche Beurteilung ist. Das ist aber durchaus ein interessantes Thema, eben wie weit man auch die Haftung für solche persönlichen Accounts auch los wird. Aber das muss man einfach ausjudizieren.
Da sind wir jetzt schon fast bei den Nonnen von Goldenstein, nicht wegen der Omas gegen rechts, sondern wegen des Accounts. Vor einigen Monaten haben die Klosterfrauen aus Elspeten Sie um Hilfe gebeten. Worum ging es in diesem Fall?
Also in diesem Fall ging es darum, dass jemand mit den Nonnen von Goldenstein und in ihrem Namen auch einen Account betrieben hat, der sehr erfolgreich war, wo auch der Alltag und das Leben von den Nonnen auch dokumentiert worden ist, der aber dann in einer Art und Weise betrieben worden ist, wie es überhaupt nicht mehr dem Wunsch der Nonnen entsprochen hat. Und da bin ich dann einfach hinzugezogen worden mit der Aufgabenstellung herauszufinden, was die Nonnen in rechtlicher Hinsicht machen können, weil sie zuvor schon außergerichtlich mehrmals erfolglos versucht haben, hier eine Einigung zu erzielen und ihnen das einfach nicht gelungen ist und ihnen quasi nichts anderes übrig geblieben ist, als gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Auf das kommen wir noch genauer. Fällt diese Causa eigentlich aus dem Rahmen oder gehört die für Sie zu Ihrem üblichen Repertoire?
Also die Fragestellung war jetzt nicht aus dem Rahmen, also die rechtliche Fragestellung, aber rein praktisch ist mir das wirklich noch nie untergekommen. Das war schon ungewöhnlich, dass jemand wirklich beharrlich einen Account weiter betreibt gegen den Willen von Personen, die eigentlich der Inhalt des Accounts sind und sich da über den Willen von anderen Personen in dieser Form hinwegzusetzen, das ist mir eigentlich überhaupt noch nie untergekommen.
Und der Account hieß ja auch Nonnen Goldenstein. Also die User mussten davon ausgehen, dass der Betreiber im Namen der Nonnen spricht.
Genau, das war eben ganz klar, dass eben damit der Eindruck erweckt wird, das sei der Account dieser Nonnen und es ist mit ihrem Wissen und Willen, was da passiert.
Was anfänglich auch so war. Es gab ein Verfahren vor dem Landesgericht in Salzburg. Was genau wurde da verhandelt?
Also wir haben uns dann überlegt, was man dagegen machen kann. Und in erster Linie ist es uns einfach darum gegangen, dass hier eben missbräuchlich ein Eindruck erweckt wird, dass das eben im Interesse und im Namen der Nonnen alles passiert und haben daher unsere Ansprüche in erster Linie auf Unterlassung, diesen Account in dieser Form zu betreiben, auf das Namensrecht gestützt und auf allgemeine Persönlichkeitsrechte. Das war eigentlich das Ziel und Gegenstand dieser Verhandlung, dass man hier den Betreiber dazu zwingen wollte, dass er diesen Account löscht. Und das war praktisch Gegenstand. Wir haben diese Klage auch mit einem Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung verbunden. Das ist ein sogenanntes Sicherungsverfahren, in dem man das Gericht zwingt, möglichst rasch über den Anspruch zu entscheiden. Weil es ging ja einfach darum, dass der einfach damit nicht aufgehört hat und täglich neue Inhalte verbreitet hat, die eben nicht im Interesse der Nonnen waren, die auch teilweise für sie inhaltlich äußerst problematisch waren. sie in Zusammenhänge gebracht worden sind, wo sie gar nicht hin wollten, und das möglichst rasch zu stoppen. Da haben wir dann eben auch noch beantragt, dass eine einstweilige Verfügung erlassen wird. Und was dann ein bisschen aufwendig war, und das war für mich auch sehr ungewöhnlich, dass dann eine Sicherungstagsatzung stattgefunden hat, wo eben über diese geltend gemachten Ansprüche dann auch verhandelt worden ist. Und ich glaube, ich habe überhaupt noch nie in meinem Leben so lange verhandelt. Wir sind von 13 bis 21 Uhr am Gericht gewesen und haben praktisch die Sperrstunde dann auch noch überschritten.
Ein kurzer Disclaimer zwecks Transparenz. Ich war bei der Verhandlung nicht dabei, habe aber eine Erklärung an Eidesstatt abgegeben, weil ich ja vieles, dass es im Prozess ging, aus nächster Nähe selbst mitbekommen habe. Wie ist denn die Verhandlung ausgegangen?
Also die Verhandlung ist gar nicht ausgegangen in dem Sinn, dass es schon eine Entscheidung gegeben hat, sondern die Entscheidung wurde dann der schriftlichen Urteilsausfertigung vorbehalten oder der Beschlussausfertigung in dem Fall, weil eben natürlich dann diese Aussagen, die die Auskunftspersonen getätigt haben, auch noch alle protokolliert werden mussten etc. Und die Richterin, also ich glaube, alle waren schon so fertig, dass dann gar nicht mehr daran zu denken war, dass dann hier auch noch eine Verkündung erfolgt. Es hat einfach sehr, sehr lang gedauert, um sich alle diese Auskunftspersonen anzuhören.
Aber der Beschluss ist inzwischen da. Was bedeutet er für den Beklagten, den ehemaligen Betreiber des Accounts?
Also da muss man vielleicht dazu sagen, das ist jetzt doch noch ein bisschen komplizierter und doch nicht so ganz so einfach zu beantworten. Im Zuge dieser Tagsatzung haben auch Vergleichsgespräche stattgefunden. Und eigentlich haben wir schon in der Verhandlung einen Teil erledigt, nämlich weil sich dann doch der Betreiber bereit erklärt hat, sich freiwillig dazu zu verpflichten, das in Zukunft diesen Account in dieser Form zu betreiben, in Zukunft zu unterlassen. Das war eine sehr, sehr zähe Angelegenheit. Die Richterin hat ihm auch ganz konkret mit dem Strafrecht gedroht, weil hier schon auch das Problem war, dass er ja auch immer wieder versucht hat, über diesen Account Spendengelder zu lukrieren und letztendlich auch versucht hat, über diesen Account auch Spendengelder für sich zu lukrieren, und das dann schon sehr grenzwertig war, ob das nicht unter Umständen auch einen Straftatbestand erfüllen könnte. Und da hat ihm die Richterin dann schon auch klar gemacht, dass er jetzt hier lieber aufgibt, diesen Punkt, und sich bereit erklärt, eben diesen Account in dieser Form nicht mehr zu betreiben. Aber es blieb dann auch noch ein weiterer Anspruch offen, und da gab es dann noch keinen Beschluss. Da ging es darum, dass er auf dem Account auch gegen die Pressesprecherin von den Nonnen Behauptungen aufgestellt hat, die sehr ehrenbeleidigend und kreditschädigend auch waren. Und diesbezüglich ist jetzt mittlerweile eine Entscheidung ergangen, und die ist auch im Interesse dieser betroffenen Pressesprecherin auch ausgegangen.
Kann man sagen, er darf jetzt nichts mehr im Namen der Nonnen posten, er darf keine Unterstellungen mehr gegen ihre engsten HelferInnen verbreiten?
Ja, das ist sozusagen inhaltlich erledigt worden. Ja. Dazu hat er sich bereit erklärt. Es geht vor allem darum, dass er dann sofort den Account umbenannt hat. Also er läuft nicht mehr unter diesem Namen. Er postet aber schon nach wie vor auch Fotos aus dieser Zeit mit den Nonnen. Wenn da man dagegen auch noch vorgehen wollte, müsste man auch noch einmal tätig werden.
Genau, das wollte ich fragen, weil was ist mit den Videos, die er früher gepostet hat? Das sind ja eine Menge. Ja. Sie sind nach wie vor auf dem Kanal abzurufen. Müsste er die löschen?
Aufgrund dieser Entscheidung oder dieses Vergleiches noch nicht, weil das noch nicht konkret eingeklagt worden ist. Es war noch nicht Gegenstand des Verfahrens. Die Nonnen von Goldenstein haben mittlerweile auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht ihre Zustimmung widerrufen. Das heißt, hier könnten noch weitere Ansprüche geltend gemacht werden. Das ist halt auch die Frage, ob man sich das dann noch antut. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, ob das, was er postet, sehr belastend für die Nonnen ist oder nicht.
Gehen wir nochmals zurück. Sie können sich Ihre Fälle ja eigentlich aussuchen. Was hat Sie denn bewogen, sich der Nonnen von Goldenstein anzunehmen? Was hat Sie an der Causa interessiert?
Also mich hat sehr beeindruckt, dass diese Frauen wirklich bereit waren, auch vor Gericht zu ziehen, um ihre Ansprüche zu sichern. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist schon eine große Überwindung, auch vor Gericht zu gehen. Wir haben in der Praxis immer wieder das Problem, dass es zu schweren Verstößen kommt im Netz, also wo schwere Persönlichkeitsrechtsverletzungen stattfinden und sehr viele sich aber nicht dagegen wehren wollen, weil sie sich das einfach nicht antun wollen. Und da habe ich natürlich auch absolut Verständnis dafür. Das kostet viel Kraft. Man exponiert sich sehr. Man erscheint vor Gericht. Gerade in der Konstellation gab es ein enormes öffentliches Interesse. Es ist eine Sache, die extrem polarisiert. Man hat das eben auch gesehen, dass auch bei dieser Sicherungstagsatzung da wirklich auch die Emotionen teilweise ziemlich hochgegangen sind. Und da sich hinzustellen und zu sagen, nein, wir lassen uns das nicht gefallen und wir scheuen uns da nicht, auch öffentlich dazu zu stehen, das habe ich sehr bewundert und das wollte ich unbedingt unterstützen.
Am Ende geht es ja in diesen Verfahren immer um die Würde. Und um die mussten die Nonnen mehrfach kämpfen, zuerst um hinter dem Rücken des Ordensoberen ins Kloster zurückzukommen, nach Hause, wie sie es ausdrücken, dann um die mediale Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit von Rom zu bekommen, wo Nonnen einen deutlich schlechteren Stand haben als Stiftspröpste und Erzbischöfe. Und letztlich dann auch, um zu verhindern, dass eben auf dem Social-Media-Account der Nonnen Dinge passieren, die sie nicht wollen. Wie haben Sie denn die Nonnen im Gerichtssaal erlebt?
Also für mich war es sehr beeindruckend, die Nonnen kennenzulernen, wobei ich nur zwei kennengelernt habe persönlich, weil es handelt sich hier sicher nicht um irgendwelche weltfremden Betschwestern, wie sich das vielleicht manche vorstellen, sondern das sind wirklich gestandene Frauen, die unglaublich neugierig und weltoffen sind. Also man hat total gemerkt, dass denen wirklich nichts Weltliches fremd ist, im Sinne von, dass sie da offen sind, neugierig sind, auch nicht vorverurteilend sind. Also sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Ich habe das schon öfters erlebt. Ich habe schon einmal eine Nonne kennengelernt und habe mir gedacht, eigentlich, das sind wirklich feministische Vorbilder. Das hätte ich mir nie vorstellen können, aber das sind sie. Also die sind wirklich sehr gestanden, halten auch zusammen, verstehen was von Solidarität und also sehr beeindruckend und die konnten sich auch wirklich wahnsinnig gut artikulieren, muss man natürlich auch dazu sagen, die waren ja Lehrerinnen, die waren immer auch mit jungen Leuten zusammen, die waren einfach auch mit den alltäglichen Problemen ihr ganzes Leben konfrontiert und haben sich auch dafür interessiert, das hat man einfach bei denen gemerkt. Also die waren da wirklich gut und ich habe das auch ganz toll gefunden, weil ihnen ja allen Ernstes vorgeworfen wurde, es sei unchristlich, vor Gericht zu ziehen. Das habe ich auch ganz schräg gefunden, dass wirklich ihnen das abgesprochen worden ist, das Recht, das macht man nicht, das tut man nicht. Und sie sich da aber überhaupt nicht beirren haben lassen.
Ich komme nochmals auf diesen Punkt zurück, weil da war ich selbst dabei, wie das passiert ist. Bis man vor Gericht zieht, Sie haben es schon angesprochen, muss ja einiges im Vorfeld passieren. Das gilt generell, denke ich, aber als Ordensschwester ist die Hürde aus vielen Gründen noch viel größer, den Gerichtsweg zu beschreiten. Ich hole kurz aus, die Nonnen haben ihrem Ordensoberen anfangs ja blind vertraut. Sie haben ihn für einen Mitbruder gehalten, der es gut mit ihnen meint, außerdem kannten sie ihn schon lange. Und selbst als sie dann monatelang im Altersheim waren, in das er sie gegen ihren Willen bringen hat lassen, haben sie immer noch gehofft, dass er sein Versprechen einlösen wird und sie ihren Lebensabend im Kloster verbringen werden. Und es war ein extrem schmerzhafter Prozess für sie zu erkennen, dass sie sich im Propst vom Stift Reichersberg geirrt haben. Und mit dem Social Media Account war es dann ähnlich. Am Anfang schien der Betreiber ja ganz im Sinne der Nonnen zu agieren. Der Kanal war auch extrem wichtig, um Solidarität zu generieren, um Medien auf den Kampf der Nonnen aufmerksam zu machen. Und irgendwann ist das gekippt und die Nonnen mussten sich wieder durchringen, um ihre Würde zu kämpfen. Ist das ein üblicher Prozess, den Sie als Medienanwältin öfter mitkriegen?
Ja, also dass sich Menschen wirklich ganz intensiv damit auseinander setzen müssen, so eine Hürde zu nehmen, kommt schon immer wieder vor. Und ich glaube auch, dass diese Hürde nur genommen wird, wenn man wirklich eine entsprechende Begleitung hat. Also ich glaube schon, dass das die Nonnen in dieser Form nicht geschafft hätten, wenn sie nicht auch eine wirklich gute Unterstützung gehabt hätten. Und Leute, die eben sie da auch bestärken und auch entsprechende Kontakte herstellen. Ja. Es ist ja nicht, ich bin ja nicht in der Nähe von denen gewesen, sondern das ist eben über ihre Vermittlung zustande gekommen. Und das war schon sehr, sehr wichtig, dass man da dann auch auf die richtigen Leute trifft, die dann diese Fachexpertise auch bringen. Das war ja auch ein Problem in der bisherigen Begleitung oder Beratung, dass man zwar da wirklich alle möglichen Anstrengungen unternommen hat, aber das einfach dann nicht zum Ziel geführt hat, weil sich der Betreiber darüber hinweggesetzt hat. Und ich glaube schon, dass es immer wieder dieses Zusammenhalten braucht. Und da sind für mich die Nonnen ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass sie erstens untereinander wirklich gut zusammenhalten und da eine Linie dann auch für sich gemeinsam finden, obwohl sie ja wirklich sehr unterschiedlich sind, auch vom Typ her. Und nicht alles so kämpferisch wie die Schwester Bernadette, die da immer alles anführt und sich vor gar nichts fürchtet. Und sie waren auch, das hat mich auch sehr beeindruckt, sie haben so eine grundpositive Lebenseinstellung, dass sie gesagt haben, nein, das wird alles gut werden auch. Also immer wieder das auch vertrauen und weitermachen mit der Hoffnung, es wird wieder gut. Also in dem sind sie auch wieder mutig aus dem heraus. Das habe ich auch sehr interessant und sehr speziell bei ihnen gefunden. Aber grundsätzlich glaube ich immer, dass es wahnsinnig wichtig ist in dem Bereich, wo es nämlich vor allem um die Persönlichkeitsrechte geht und um die Menschenwürde, dass man jemanden findet, der oder die das spiegelt und auch wirklich dafür eintritt, weil es sowas Persönliches ist und es gar nicht so einfach ist, sich gerade in dem Bereich hinzustellen und dafür zu kämpfen. Aber umso wichtiger, dass es gemacht wird.
Ich finde ja bei den Nonnen so interessant, dass sie den Maßstab Jesus haben. Also sie sagen immer, wir sind in Gottes Hand. Das heißt, die Medienanwältin wird zur richtigen Zeit auch von Gott geschickt oder der Anwalt aus Elsbeten wurde auch von Gott geschickt oder ich als Journalistin, um ihre Geschichte zu erzählen. Aber am Ende haben sie dann den Nullpunkt an der richtigen Stelle. Und es gab im Vorfeld, sie haben sie angedeutet, ja unzählige Versuche, den Betreiber wieder einzufangen. Es gab Teamsitzungen, Abmahnungen, letztlich sogar ein Hausverbot. Das hat alles nichts genützt und am Ende ist es tatsächlich nur mit Hilfe des Rechts gelungen, den Accountbetreiber zu stoppen. Man kann das jetzt für eine müßige Was-wäre-wenn-Frage halten. Ich würde sie trotzdem gern stellen. Was denken Sie, wäre gewesen, hätten die Nonnen sich nicht gerichtlich gewehrt?
Gute Frage. Also ich glaube wirklich, dass der einfach weitergemacht hätte und sich da ja auch in seine Position buxiert hat, aus der er eigentlich selber gar nicht mehr raus konnte und die ja auch von vielen unterstützt wurde, die der Meinung waren, das ist schon richtig, was er macht. Also da gibt es dann einfach diverse Interessen, die da einfach dann ermöglicht haben, dass er so weitermacht wie bisher. Also das wäre schon aus meiner Sicht sehr dramatisch gewesen, wie sich das weiterentwickelt hätte. Also das ist wirklich eine extrem schwierige Konstellation und wäre eine enorme Belastung für die Nonnen weiterhin gewesen. Also eigentlich muss man sagen, eine unmögliche Situation. Und also es ist wirklich schwierig, sich jetzt vorzustellen, weil wenn das jetzt ist es ja geändert worden, jetzt wirkt es, ja, ist es so quasi gut gelöst worden, aber die Vorstellung, das wäre nicht gelöst worden, ist wirklich etwas, was wirklich ein Problem ist.
Als Journalistin und Autorin des Buches über die Nonnen ist mir relativ schnell klar geworden, dass es den Nonnen nie ums Gewinnen geht, sondern um Würde. Also sie sagen manchmal, der Propst versteht das nicht, aber Gott versteht das. Was für mich ein ein Bezug eigentlich auch auf Würde ist. Sie könnten sich als Anwältin ja auf alle möglichen Sachgebiete konzentriert haben, aber Sie haben das Medienrecht, den Persönlichkeitsschutz gewählt. Was war denn dafür ausschlaggebend?
Naja, also das ist einfach schon das richtige Rechtsgebiet, um auf solche Probleme zu antworten. Also ich glaube auch, dass dieser zentrale Grundsatz in unserem Rechtssystem der Menschenwürde eigentlich immer der Ausgangspunkt sein muss bei solchen Konflikten, wo es eben um Persönlichkeitsrechte geht. Und das steht für mich im Zentrum und aus der Perspektive denke ich auch mittlerweile alle diese Fälle. Also ich sehe auch in meiner anwaltlichen Praxis, in der Rechtspraxis, dass das wirklich in dem Bereich und jetzt gerade, wo es in den Umgang mit Social Media geht, das eine der zentralen Fragen und Themen unserer Zeit ist. Das hängt einfach auch mit dieser Form der Digitalisierung zusammen, dass diese Problemstellungen so wichtig geworden sind, dass man auch dorthin stärker den Blick darauf richtet, weil eben auch dann persönlichkeitsrechtliche Verletzungen so starke Auswirkungen auch haben. Das wird ja alles dann weltweit hinausgeblasen. Das ist ja nicht nur eine Sache zwischen ein paar Menschen, die da, wo Grenzen verletzt werden, sondern das ist dann eben auch in der Öffentlichkeit sichtbar. Und deswegen ist das hier so ein wichtiger Punkt geworden. Und mir hat bei den Nonnen sehr gut gefallen, dass sie sehr starke Persönlichkeiten sind, die sehr stark in sich ruhen, ja, und dann auch nicht beirrbar sind in der Position. Das ist etwas, was extrem auffällig war, dieses Selbstbewusstsein zu erleben. Die überlegen sich das sehr lange, sind sehr offen und hören auch die andere Seite sehr gut. Aber wenn sie sich einmal eine Meinung gebildet haben, dann sind sie wirklich bereit, dafür einzustehen. Also eine Form von Zivilcourage, die auch äußerst selten ist. Das muss man wirklich sagen. Also das hat mich sehr beeindruckt, dass Menschen in so einer starren Organisation oder Struktur in der Kirche so eine Zivilcourage entwickeln können. Also das ist auch bemerkenswert.
In Ihren Fällen, da wo es sich auf die Menschenwürde dann letztlich zuspitzt, geht es ja sehr oft um den schutzbedürftigen Einzelnen, der einem Mächtigen gegenüber steht oder mächtigen Interessen ausgeliefert ist. Welchen Stand hat denn die Menschenwürde in der Justiz? Gibt es dafür aus Ihrer Sicht ein ausreichend starkes Bewusstsein?
Also wir haben ein eigentlich relativ stark ausgeprägtes Recht. Also die Rechtsgrundlagen sind sehr gut, aber das Bewusstsein ist nicht sehr ausgeprägt. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass es verstärkt erst in der jüngsten Zeit erst Thema zunehmend wird und einfach zu wenig oft auch in dieser Fallkonstellation so deutlich auch vor Gericht war. Ich habe schon den Eindruck, dass da das Bewusstsein auch ja, sich erst entwickeln muss, aber eben schon auch ankommt. Also ich habe jetzt auch in einem anderen Fall, den ich gar nicht im Detail erzählen kann, auch wirklich eine tolle Entscheidung bekommen, wo man merkt, die verstehen das, ja, worum es da eigentlich geht. Und das ist aber, hängt natürlich immer auch von den beteiligten Personen ab. Das ist in der Justiz gerade in den Fällen, wo es sehr stark um Interessenabwägungen geht, merkt man total, dass die Haltung eine große Rolle spielt und die Gerichte sehr große Ermessensspielräume haben. Also das wird man jetzt aus meiner Sicht in den nächsten Jahren sehr, sehr genau beobachten müssen, wie es da wirklich mit dieser Stärkung der Menschenwürde aussieht dann letztendlich. Weil diese Sachen sind ja dadurch, dass es eben immer um Interessenabwägungen geht, können die sehr strittig sein und müssen letztendlich vom obersten Gerichtshof entschieden werden.
Ich meine, wir sind als Einzelne nicht gewöhnt, mit der Macht der Plattformen umzugehen. Wir sind als Gesellschaft noch nicht gewöhnt. Die Regeln entwickeln sich erst. Also ist es wahrscheinlich auch nicht überraschend, dass die Justiz auch erst ihren Umgang damit finden muss.
Absolut. Und vor allem die Justiz muss überhaupt diese Problemstellungen erkennen. Also es ist ja so, dass viele RichterInnen von Social Media lang überhaupt gar keine Ahnung hatten. Also wir haben dann zum Beispiel immer gemerkt, ob das Personen sind, die mit solchen Erscheinungsformen überhaupt vertraut sind. Das muss man irgendwie verstehen. Wenn man nie einen Shitstorm im Netz mitbekommen hat, dann wird man sich darunter wenig vorstellen können. Das sind Dynamiken und auch Kommunikationsformen, die sehr lange in der Justiz eigentlich weitgehend unbekannt waren. Da war, und das war für mich sehr interessant, dass ich oft gemerkt habe, dass der oberste Gerichtshof oft mehr Interesse gehabt hat, da im Detail einzusteigen und sich das genau anzuschauen, als die Untergerichte, ja. Also die, wo teilweise die RichterInnen komplett ahnungslos sich gezeigt haben und auch sich gar nicht geniert haben dafür, so im Sinne von, naja, das ist ja sowieso Pfui und damit befasse ich mich nicht. Aber dass das eigentlich ihre Aufgabe ist, sich auch mit solchen Phänomenen zu beschäftigen, wenn sie Sachen in diesem Bereich entscheiden müssen, das hat auch sehr zu wünschen übrig gelassen.
Sickert erst. Ich war zufällig im Kloster Goldenstein, als ein Pfarrer versucht hat, die Nonnen von der Klage gegen den Instagram-Betreiber abzubringen, mit unterschiedlichen Begründungen, etwa, dass der Kanal für die Nonnen weiterhin sehr wichtig sei. Aber interessant fand ich vor allem sein Argument, Sie haben das vorhin auch schon angesprochen, es würde sich für Nonnen nicht ziemen, vor Gericht zu gehen, so als sollten sie sich wegen ihrer Würde nicht so haben. Er hat Ihnen dann, weil Sie auf das Ansinnen, die Klage zurückzuziehen, nicht eingestiegen sind, sogar die Seelsorge entzogen. Kommt Ihnen das öfter unter, dass die Menschenwürde so vom Tisch gewischt werden soll?
Ja, also das ist wirklich etwas, was sehr oft vorkommt, dieses, na dann hab dich nicht so. Ja, also das ist so etwas, wo man auch manchen Personen das aberkennt und sagt, das sei nicht so empfindlich oder reg dich nicht auf oder das musst du aushalten oder du darfst dich nicht wundern, dass wenn du dich auf Social Media bewegst, dass du dann niedergemacht wirst, so quasi also auch die Verantwortung auch Leuten umzuhängen, die dafür, dass sich andere schlecht benehmen, einfach nicht haben. Also das ist auch so eine Umkehrung, die da sehr oft stattfindet. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Muster. Bei den Nonnen natürlich besonders. Ihr seid, habt euch zurückzuziehen, ihr müsst euch zurückhalten und schon gar nicht da auf den Tisch schauen und sagen, Schluss jetzt damit, wird Ihnen nicht zuerkannt. Das ist auch etwas, was natürlich absolut Frauen generell trifft. Also das ist ja eine Form von Silencing, wo man einfach wirklich die Frauen will, dass sie sich still verhalten und Nonnen ganz besonders. Und wenn eben jemand laut wird und sagt, ich lasse mir das nicht gefallen, dann ist das sowieso von vornherein schon etwas, was als ungebührlich empfunden wird. Also da merkt man wirklich, diese Einstellung ist noch sehr, sehr weit verbreitet.
Also ich habe es interessant gefunden, dass der Klerus sofort mit dem Gehorsamsgelübde gekommen ist, das ja eigentlich ein spirituelles Gelübde ist und nicht heißt, dass man mit einem Menschen einfach alles machen kann oder ihn gegen ihren Willen ins Altersheim stecken kann. Da gibt es ja, was die Stellung der Frauen in der Kirche oder Nonnen in der Kirche betrifft, noch viel Aufholbedarf. Umso erstaunlicher ist es, dass die Nonnen sich so gewehrt haben.
Ja, sehe ich auch so. Ja. Aber es ist so auch, ich glaube eben wirklich, dass dieser Gehorsamsgedanke und dieser Unterordnungsgedanke nicht nur in der Kirche ein Thema ist, sondern generell in unserer Gesellschaft noch. Also ich glaube, dass man das total unterschätzt, wie stark das noch in uns drinnen ist. Und warum es dann eben auch für so viele Frauen so eine große Überwindung ist, eben sich zu wehren. Oder viele Frauen ja auch oft sehr lang zuwarten, bis sie sich wehren und bis sie was sagen. Und dann wird ihnen vorgeworfen, warum sie so lange nichts gesagt haben. Also es wird ja immer alles gegen sie verwendet. Ja? Wehe, sie sagen gleich was oder wehe, sie sagen es zu spät. Also es ist eh nie richtig, ja. Insofern sage ich immer, es ist ganz egal, macht es einfach, wie ihr wollt, weil ihr könnt es eh niemandem recht machen.
Im Jänner hat eine Frau, die sich selbst als Helferin der Nonnen bezeichnet, die engste Vertraute der Nonnen bei der Polizei angezeigt. Sie hat da alle möglichen Anschuldigungen erhoben, die ich jetzt gar nicht wiederholen möchte und darunter auch sehr schwerwiegende. Noch bevor die Polizei ihre Arbeit machen konnte und die Betroffene befragen konnte, war die Anzeige schon bei den Medien gelandet. Das fand ich erstaunlich, weil es hat den Eindruck gemacht, als hätte da jemand sehr eilig gehabt, dafür zu sorgen, dass die Vorwürfe gegen das engste Umfeld der Nonnen publik werden, bevor sie sich womöglich in Luft auflösen. Worin besteht denn in diesem Fall das öffentliche Interesse an der Berichterstattung über diese Vorwürfe?
Ja, also das ist, sehe ich natürlich in dieser Form nicht und es gibt einfach schon eine Regel im Medienrecht, die besagt eben, wenn Vorwürfe noch nicht entsprechend substanziert sind und verdichtet sind, dann darf man eigentlich auch noch gar nicht darüber berichten. Also der Verdacht selber ist ja ein Serum, ja, und wirklich hat immer negative Folgen. Wir wissen alle, es bleibt immer was hängen. Also das funktioniert einfach so. Und deswegen gibt es eigentlich sehr strenge Regeln der sogenannten Verdachtsberichterstattung, dass man sagt, ja, ausnahmsweise im überwiegenden öffentlichen Interesse darf auch über eine bestehende Verdachtslage berichtet werden. Der Verdacht darf aber nicht herbeigeredet werden oder nicht manipuliert werden. Und das, da ist es die Aufgabe der JournalistInnen, eben vor der Veröffentlichung im Rahmen der journalistischen Sorgfalt, sich genau zu überlegen, ob eben hier wirklich eine Konstellation vorliegt, die es rechtfertigt, über diese Verdachtslage zu berichten. Und da muss dann natürlich immer auch der betroffenen Person Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden, um überhaupt diesen Anforderungen zu genügen.
Kann man das kurz noch vielleicht in zwei Prozesse zerlegen? Also angenommen, ich gehe jetzt zur Polizei, vielleicht einfach, weil ich denke, eine Person hat Unrechtes gemacht oder ich, vielleicht will ich die auch nur anpatzen, wie auch immer. Ich gehe zur Polizei und lege da schriftlich meine Vorwürfe nieder. Und dann, angenommen, ging es mir nicht schnell genug, dass das auch publik wird und ich verschicke das an Medien. Wie ist mein Verhalten da rechtlich zu werten?
Also wenn Sie das speziell, also erstens einmal, jeder hat ein Anzeigerecht, ja, das wird auch sehr, sehr großzügig gehandhabt. Also wenn man da jetzt nicht wirklich Ihnen nachweisen kann, dass Sie das verleumderisch gemacht haben, in dem Sinn, dass Sie genau wissen, dass Sie zum Beispiel über jemanden anderen jetzt die Unwahrheit verbreiten, um diese Person der behördlichen Verfolgung auszusetzen. Das wäre ein eigener Straftatbestand, ja. Also das heißt, wenn Sie nur den, also das wäre für sich strafbar und nicht zulässig.
Da müsste der Vorsatz auch gegeben sein.
Da müsste sozusagen hier auch wirklich ein entsprechender Vorsatz sein. Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, Sie sind wirklich der Meinung, da ist irgendwas schiefgelaufen und Sie müssen das anzeigen, dann ist das auch Ihr gutes Recht. Sie können das auch an Medien, wenn Sie sagen, ich bin der Meinung, das muss öffentlich gemacht werden, das ist urwichtig und das ist mir ein großes Anliegen, können Sie das natürlich auch an Medien weiterleiten. Das Medien- und Äußerungsrecht richtet sich an die JournalistInnen. Die müssen dann genau schauen, ist es wirklich wert, dass wir darüber berichten? Überwiegt das öffentliche Interesse oder nicht? Und das ist natürlich etwas, wo den Medien eine wichtige Rolle zukommt, die sie sehr sorgfältig wahrnehmen müssen und wo sehr oft eben Fehler passieren und wo man merkt, naja, die Nonnen von Goldenstein, das ist jedenfalls eine Geschichte, dann bringen wir das gleich und alles, was in diesem Zusammenhang in irgendeiner Form aufpoppt, wird dann oft vorschnell auch veröffentlicht. Also das war sicher etwas, was aus medienethischer Perspektive, zumindest aus medienethischer Perspektive, nicht in Ordnung war.
Genau, das ist jetzt der zweite Teil. Ja. Also wie landet die Sachverhaltsdarstellung bei den Medien und was machen die Medien dann damit? Und da habe ich es erstaunlich gefunden, dass einige Medien die Anschuldigungen dieser vermeintlichen Nonnenhelferin wiedergegeben haben. Die Anzeigerin ist anonym geblieben. Die beschuldigte Betroffene wurde namentlich genannt, aber nicht zu den Vorwürfen befragt. Der Vollständigkeit halber merke ich jetzt dann auch noch an, dass die Ermittlungen eingestellt wurden, also sich die Anschuldigungen als substanzlos erwiesen haben. Wie haben Sie da die Berichterstattung dazu wahrgenommen?
Ja, komplett einseitig. Also da merkt man wirklich, dass die Medien sich instrumentalisieren lassen in einem Konflikt, ja, wo es darum gegangen ist, gezielt das Umfeld der Nonnen anzupatzen. Und das ist im höchsten Maße unprofessionell, unethisch und auch rechtlich problematisch. Also da muss man wirklich auch noch schauen, ob man nicht sogar allenfalls auch hier zum Beispiel die Verletzung des Identitätsschutzes, die namentliche Nennung im Zusammenhang mit dem Vorwurf von vermeintlich strafbaren Handlungen kann problematisch sein. Ist ein bisschen eine Gratwanderung, weil eben wenn zum Beispiel nur zitiert wird, dann kann unter Umständen das Medium das Zitatrecht in Anspruch nehmen. Also rechtlich ist es sozusagen eine ziemlich heikle Bereich, ob man hier überhaupt Ansprüche für die betroffene Person geltend machen kann. Das ist sehr bitter teilweise auch, was man sich dann eben gefallen lassen muss. Medienethisch ist es jedenfalls verwerflich.
Das heißt, es könnten manchen Medien noch Konsequenzen drohen?
Ja, absolut. Also das muss man sich noch im Detail anschauen, wie die Berichterstattung da wirklich gelaufen ist. Jedenfalls sind die Medien dann auch verpflichtet, über die Einstellung des Verfahrens auch zu berichten.
In derselben Größe?
Genau, also da gibt es sozusagen eine eigene Bestimmung auch dafür, die nachträgliche Mitteilung über den Ausgang eines Strafverfahrens. Die Sache ist immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Dieser Anspruch wird sehr oft nicht genützt, weil man durch diese nachträgliche Mitteilung natürlich dann noch einmal darüber berichtet, dass es Ermittlungen gegeben hat. Und wenn man weiß, wie eben das immer dann auch negativ blicken bleibt, wollen das auch viele gar nicht mehr noch einmal in Erinnerung rufen. Also das ist etwas, wo man merkt, dass Personen, die eben in die mediale Öffentlichkeit gerückt werden, immer im Nachteil sind gegenüber den Medien. Weil der Schaden ist eigentlich schon passiert und nachträglich den wirklich effektiv zu bereinigen, ist sehr schwierig.
Also den Ruf zu rehabilitieren gelingt eigentlich nicht vollständig.
Nein, genau.
Welche anderen Wiedergutmachungen wären denkbar, außer dass man die Einstellung der Vorwürfe der Ermittlungen berichtet?
Ja, ich meine, die einzige Wiedergutmachung ist, dass wenn eben hier dann eindeutige Verletzungen zum Beispiel des Identitätsschutzes stattgefunden haben oder vielleicht eine Verletzung der Unschuldsvermutung ist auch denkbar oder eben einfach nur die schlichte üble Nachrede, können hier medienrechtliche Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden. Dann gibt es zumindest eine Art Schmerzensgeld, einen immateriellen Schadenersatz, dann kann man das zumindest machen. Aber wie gesagt, das ist alles in Wahrheit in der Relation zu dem, was man da dieser Reputationsschaden, der da stattgefunden hat, der ist eben sehr schwer eben wieder gut zu machen.
Also am Ende bleibt auch die Nonnengeschichte quasi ein Anlassfall, um über das eigene, ich sage jetzt das eigene, weil ich auch Journalistin bin, Verhalten nachzudenken.
Absolut, ja. Also das ist wirklich ganz wichtig, das noch einmal auch einzuordnen und sich auch bewusst zu sein, was das einfach auslösen kann. Und man sieht auch, wie stark die mediale Öffentlichkeit eben Persönlichkeitsrechte verletzen kann. Und das war ja in dem Zusammenhang wirklich sehr perfide, weil einfach hier Personen, die eigentlich nichts tun, als andere Personen zu unterstützen, so in den Dreck gezogen werden. Das ist wirklich bitter.
Ja, ich habe es ehrlich gesagt als Journalistin auch bitter gefunden, dass KollegInnen sich denken, jede Quelle ist gleich glaubwürdig. Ich muss mir schon anschauen, wer hat das Vertrauen der Nonnen, weil das ist ja passiert, nachdem die Nonnen sich vom Betreiber des Instagram-Accounts schon öffentlich distanziert hatten. Also ich müsste als Journalistin da auf die Idee kommen, dass vielleicht diese Version der Geschichte nicht die einzige ist.
Ja, also das muss man wirklich sagen, das war eigentlich alles aufgelegt und wenn man da seine journalistische Arbeit ordentlich gemacht hätte, waren alle Informationen am Tisch und das hätte zu einer völlig anderen Einordnung führen müssen und ist wirklich medienethisch jedenfalls sehr verwerflich und eben unter Umständen auch rechtlich angreifbar. Das werden wir uns auch noch genauer anschauen.
Frau Dr. Windhager, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.